Schneeweiß und Rosenrot, Rock'n'Roll, Heavy Metal, Kultur und das Leben. Der fetzige Podcast mit Cora und Shake.
Der Ausschlag ist parat.
Ja, wunderbar. Dann starten wir rein in unsere neue Episode von Schneeweiß und Rosenrot. Servus da draußen, ihr lieben Schneerosen. Ich bin die Shake. Und die Cora ist auch wieder da.
Hallöchen.
War letzte Woche schon wieder da.
Mhm.
Und sie bleibt jetzt auch ein bisschen da, hoffe ich.
Ich bleib da. Ich habe zwar viele Auftritte, ich habe das letzte Mal so eine Liste an Auftritte gemacht und habe dann gemerkt, okay, das ist doch einiges, was ich jetzt
komisch,
davor habe.
Komisch, wenn man 8 Bands spielt.
Ja, und vor allem, dass man das irgendwie zusammenkriegt durch Fügung, magische Fügung oder was weiß ich, dass dann trotzdem einfach alles irgendwie klappt mit den Auftritten meistens. Und man keinen Sack
braucht. Dass sich's nicht krass überschneidet.
Ja, ja, genau.
Das ist Wahnsinn. Ja. Also du hast jetzt einen vollen Sommer.
Recht vollen Sommer. Ziemlich vollen August. Ziemlich vollen Juni. Genau, der Juni.
Sag mal, was im Juni so drinsteht in deinem Kalender, bitte. Das würde mich interessieren.
Genau, Bavarian Battle, da hast du gesagt, kommst du eventuell eh.
Mhm.
Ich habe davor, am 30.05. bin ich noch auf dem Iron Fest mit Atlantian Codex.
Ah, ist das in Rheinland-Pfalz?
Ja, genau.
Bei Kaiserslautern oder sowas, gell? Irgendwie.
Ja.
Die
Ecke. Ich glaube, die nächste Stadt ist tatsächlich Saarbrücken.
Ah ja, genau. Okay.
Genau, dann kommt das Bavarian Battle am 5.06. Dann bin ich noch auf dem Headbangers Open Air am 24.06.
Da,
mit Atlantian Codex, genau.
Ja.
Den Tag drauf auch mit Codex am Burning Q. Und dann bin ich mit Anti-Pibi auf dem Burgbrand Open Air Ende Juli. Genau. Und dann fangen die August-Termine an.
Scheberts.
Scheberts, ja.
Also ich spiele das nächste Mal. Lass mich nicht liegen. Am 28. oder 29. August.
Ah ja, schau.
Glabbi.
Cool.
Glabbi.
Und wo?
Doch. Fruchtfolgefestival heißt es. In Fürstenfeldbruck.
Fruchtfolgefestival. Cool. Okay.
Oder wie die Mini immer sagt, am Fruchtfliegenfestival. Die kann sich das mit der Fruchtfolge nicht merken. ja. Ja, also bei dir ist was los.
Bei mir ist
aber gut.
Was
du bist ja auch Berufsmusikerin.
Mm. Da geht's ab.
Ja. Ich bin ja bloß Hobbymusikerin, die Hosen voll hat vor der Bühne. Das bin ich. Cora, wir nehmen heute auf. Es ist 9 Uhr, es ist schon 10 Uhr.
Ja.
Es ist Sommer.
Ja.
Aber so richtig Sommer.
Ja, der Sommer ist endlich da.
Hast gerade am Rockhard Festival noch gespielt in Gelsenkirchen mit Lucifer.
Ja.
Wie war der Auftritt?
Super. Also ich habe ja eh auf Rockhard vor Jahren, ich glaube, lass mich nicht lernen. Ich glaube, das war 2020, als ich da gespielt habe. Vielleicht ein Jahr später, ich bin mir nicht sicher. Mit Atlantian Codex damals.
Ach, du hast da schon gespielt.
Ich habe da schon gespielt, genau. Deswegen war das
ach so, das ist langweilig.
Das ist nicht komplett.
Deswegen war das sau langweilig.
Ich habe schon ein bisschen gewusst, um was geht. Das Rockhard Festival ist ja hat ja so ein bisschen einen Showcase Charakter. Also das sind ganz viele wichtige Leute aus dem Business im Backstage Bereich hängen dann auch so, also viele bekannte Personen rum. Ich habe zum Beispiel einen Andy Brinks habe ich kennengelernt. Sodom Gitarrist, also einer der Sodom Gitarristen von früher. Und ich habe dann auch schon gewusst, wie die Bühne so funktioniert. Also ich hatte damals in Erinnerung von damals, dass ich auf der Bühne relativ gestresst war, weil die Bühne riesig ist und auch sehr hektisch. Also dadurch, dass das so eine in der Luft stehende Bühne ist, finden ganz viele Nebengeräusche statt und dann kennt man sie nicht aus, wo der Monitor mo ist und wo der Front-of-House-Person ist. Und
okay.
Dann ist der Soundcheck an sich auch bloß 20 Minuten lang oder so und das ich finde ja Line-Checks generell ein wenig stressig. Ja, genau, wenn man ich nicht genau weiß, was man jetzt für einen Verstärker hat und so. Und das hat mich früher alles voll mehr gestresst. Jetzt durch die Routine weiß ich, okay, was habe ich für Amp-Einstellungen an einem Amp, den ich sonst nicht spiele und so. Das lernt man alles. Aber wenn du da das erste Mal auf der Bühne stehst, ist es schon ein bisschen furchteinflößend. Auch wenn man, also beim Rock Hard ist ja das Coole, dass das in einem Amphitheater drin ist. Das heißt, die schauen ja Leute wirklich frontal an. Und das ist manchmal ein bisschen einschüchternd, sag ich mal. Auf der anderen Seite kommst du sehr, sehr cool vor und sehr, ja, wie in so einem
Arena.
In einer Arena, genau.
Ja. Ja, ich war da noch nie, kenne das natürlich, ich habe schon auf Instagram gesehen, dass einige von meinen Bekannten und Followern und Zurückfollowern beim Rock Hard waren. Mhm. Und es hat ja 48 Grad gehabt.
Ja, es war sehr heiß.
Am Wochenende. Stelle ich mir total schön vor, nachmittags in so einem Amphitheater aus Stein. Bei 33 Grad da über diese Treppenstufen hinzuschmelzen. Um wie viel Uhr war euer Auftritt?
Um 16.45 Uhr und wir haben Glück gehabt, weil bei uns war auf der Bühne zumindest guter Schatten.
Okay, das, ja, dann geht's, gell?
Ja, das Ganze hat sich aber dann geändert. Also ab dem Moment, wo der Uli John Roth auf der Bühne gestanden ist, der direkt nach uns gespielt hat, der hat die volle Sonnenbestrahlung gekriegt, der Arme. Ja.
Boah, vor allem, also ich war auch ein bisschen unterwegs. Ich war da im Grenzgebiet zwischen Baden-Württemberg und Hesse. Mhm. Und ich bin dann am Samstag oder so, also rausgegangen, halt irgendwann so um 6 Uhr. Und ich hatte das Gefühl, da war der Hitzepeak. Mhm. Also es war so heiß und ich denke mir dann mal bei so älteren Herren, wie Uli John Roth ja ist. Da denke ich mir, oh Gottes, wohin stellst du den doch nicht bei 40 Grad auf der Bühne?
Ja.
Ich weiß noch, ich war mal irgendwann im August oder so oder im Juli, haben Rose Tattoo im Backstage gespielt mit Thunder Mother. Mhm. Und in dem Backstage-Werk, es war bumsvoll, der Schweiß hat von der Decke getropft. Es hatte da drin, glaube ich, 44 Grad. Ich war kurz vor der Ohnmacht. Das war, glaube ich, zweite Mal in meinem Leben, dass ich das Gefühl hatte, ich werde ohnmächtig. Mhm. Ich habe dann rausgehen müssen. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich ein Konzert verlassen musste. Und der Angry Anderson auf der Bühne von oben bis unten voll geschwitzt, hat die ganze Zeit aber nur an so einer wahrscheinlich kochend heißen Rotweinbuddel genuckelt. Und ich habe mir einfach gedacht, das gibt's nicht.
Ja,
das bin jetzt zusammenhaut.
Ja, voll.
Also du hast ja vorher oft schon erzählt, beim Uli haben heute also sogar das technische Gerät auf der Bühne schon wegen Hitze teilweise aufgegeben.
Ja, da hat kurzzeitig hat er die Gitarre ausgesetzt und es kann, ich vermute, dass da ein Pedal einfach schlapp gemacht hat. Weil dieses in der prallen, also sein Pedalboard ist in der prallen Sonne gelegen. Also.
Das kann nicht gut sein für die Technik.
Mhm. Ja, ja.
Ja, Wahnsinn. Aber gut, gut durchgezogen.
Ja, ja.
Keinen Hitzeschlag am Rockhard bekommen.
Einfach viel trinken und Sonnencreme und auf sich schauen und ja, nicht unbedingt die ganze Zeit in der prallen Sonne stehen.
Generell nicht zu empfehlen. Ja. Leidels. Passt auf eure Haut auf.
Ja. Genau.
Ich als selbsternannte Sonnenschutzbeauftragte Oberbayern. Da werde ich die Leute inzwischen, wenn ich die Leute nur sehe, wenn die sich so in der Mittagshitze am See in der prallen Sonne brutzeln, mit so, weißt schon, mit so einem, am besten so öliges Zeug noch drauf, das irgendwie so ein Lupeneffekt ist. Wahnsinn. Wahnsinn. Naja. So, wir hatten, gerade als wir jetzt vom Uli John Roth erzählt haben, haben wir selber technische Probleme gehabt. Unser Paddleboard hat es auch ein bisschen zerrissen gerade. Aber jetzt sind wir wieder da.
Ja, wir versuchen unser Bestes.
Also, ja, wir versuchen unser Bestes. Aber uns hat die Hände gebunden, wenn die Technik spinnt.
Ja, genau.
Ja. Wir haben ja heute wir machen es heute ein bisschen anders. Letztes Mal, Cora, haben wir ja über deine Südamerika-Tour gesprochen und ich finde, wir machen gerade so ein bisschen einen soften Wiedereinstieg in unsere gewohnte Podcast-Routine, weil du hast nämlich ja ein Thema vorgeschlagen, zu dem wir uns beide dann so ein bisschen informiert haben.
Ja, genau.
Vorneweg. Und es ist witzig, weil ich kannte die Person gar nicht.
Ich auch nicht.
Wie bist denn du auf die Person gekommen? Jetzt sagen wir erstmal, um wen es heute geht, oder?
Genau, wir quatschen heute über Grace Bowers, eine 19-jährige Gitarristin aus den USA, die vor kurzem, ja, also in die Schlagzeilen zumindest in der Musikwelt geraten ist, weil sie, also die macht Blues-Rock und dann hat sie, also sie hat eine treue Followerschaft, vor allem auch ältere Menschen, weil die einfach mit der Musik aufgewachsen sind, die sie macht. Sie hat dann was gepostet. Ich habe das mal aufgeschrieben und übersetzt. Und ich würde das jetzt mal vorlesen.
Ja, das ist sehr gut.
Genau. Sie sagt: Tschüss YouTube. Mir ist es hier mit all den alten Männern echt unangenehm. Ich habe keine Lust mehr, Blues zu spielen oder was auch immer euch hier so anzieht. Ich bin fertig damit. Zu viele alte Widerlinge. An die Leute, die nett waren, tut mir leid, dass andere es vermasselt haben. Ich weiß euch zu schätzen. Ich mache jetzt Musik für meine eigene Generation. Hört auf, mich mit toten Leuten aus der Vergangenheit zu vergleichen. Also sie hatte bis vor kurzem, bis zu diesem Post, eben einen YouTube-Channel, mit dem sie über die Covid-Zeit hinweg berühmt geworden ist oder zumindest bekannt und da eine große Followerschaft aufgebaut hat. Und aufbauend auf diesen Erfolg im Internet hat ihre Stage-Karriere dann auch angefangen. Also sie arbeitet auch mit anderen Musikern zusammen, eben auch vielen Blues-Musikern und ja, jetzt ist...
Darf ich kurz fragen, Cora, wie du... Also wo hast du von dieser Schlagzeile, die es ja gab, wo hast du die aufgeschnappt? Weil ich, also an mir ist es komplett vorbeigezogen.
Ja, ja. Also ich habe davon auf Tour erfahren tatsächlich, weil wir da auch irgendwie im Backstage zusammengesessen sind und dann überhaupt über Frauen im Musikbusiness philosophiert haben. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, worum es da ging. Und dann hat einer von uns die Geschichte von Grace Bowers erzählt. Und so habe ich davon erfahren. Ich habe davor auch noch nie was von Grace Bowers gehört. Es ist vielleicht auch eher ein amerikanisches Phänomen.
Hat dann auch das Gefühl, ja.
Ja, genau. Und ja, also es ging wohl echt dieser Grace einfach zu weit. Es müssen scheinbar ganz viele eklige Kommentare in ihrem YouTube-Channel aufgeploppt sein und
kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, und dass wenn das sowas machen würden.
Ja, es ist halt es zerreißen sich halt jetzt die Internet-Community zerreißt sich halt jetzt da den Mund. Und ich habe mir gedacht, ich glaube, es ist ganz gut, wenn wir das auch so ein bisschen einordnen, weil, also mich würde...
Vielleicht aus einer anderen Perspektive.
Ja, genau. Und es ist vor allem, also ich habe das Gefühl, dass vor allem jetzt wieder Männer hier was kommentieren müssen, ne, und hier ihren Senf beitragen müssen und weniger Frauen. Und
Quod erat demonstrandum übrigens zum Thema, warum die Dame sich von YouTube zurückgezogen hat.
Ja, exakt. Exakt.
Ja, ist super spannend, wo du das, also ich habe ja dann, du hast ja gesagt, ja, wir könnten ja so ein bisschen über Grace Bowers reden. Und ich so, ja, freilich. Schau mal, wer das ist. Und wie du ja schon gesagt hast, die ist einfach super jung, 19 oder 20, ich konnte es nicht ganz genau rausfinden, lebt aktuell wo sonst? In Nashville, Tennessee. Da muss man ja leben, wenn man in den USA, glaube ich, Musik macht.
Ja.
Ist einfach das Zentrum. Und ich weiß nicht, hast du zu ihrer Biografie irgendwie ein bisschen was gefunden?
Also so ich folge jetzt auf Instagram. Im Internet ist vor allem so diese, ich verlasse jetzt YouTube-Thematik omnipräsent. Aber es, also in ihrem Instagram-Kanal erfährt man, dass sie wohl für ihre Musikkarriere die Highschool verlassen hat und dann alles ganz schnell gegangen ist durch den YouTube-Auftritt und so. Ist von der Musik lebt. Und
ja, krass, gell?
Ja. Es ist halt auch interessant, dass durch diese Aktion, diesen Post, ich verlasse jetzt YouTube, sie wahrscheinlich einfach auch ganz viel neues Gehör gefunden hat. Also man fragt sich halt, dann ist das jetzt ein Medienhack oder Medien Trick? Oder ist sie wirklich, kommt das wirklich von ihr selbst? Man muss auch dazu, also damit meinen ist, hat sie das Ganze, also diesen Post durchdacht, hat sie den wirklich aus freien Stücken heraus. Es liest sich, als ob es ein spontaner, sehr emotional aufgeladener Post ist, der übrigens dann auch schon wieder kurze Zeit später gelöscht worden ist.
Mhm. Habe ich auch gesehen, ja, genau.
Genau. Und
Oder ob es ein Coup war.
Ich wage es zu bezweifeln, ehrlich gesagt. Also sie hat dann, so was man liest, jetzt einfach mehr Lust, sich mit Musik zu beschäftigen, die jetzt nicht unbedingt Bluesrock ist, sondern mehr in die Punk- und Rock-Richtung geht. Vielleicht muss sie sich da einfach neu orientieren.
Genau, sie hat ja gesagt, sie will jetzt einfach Musik für jüngere Generationen machen und nicht mehr für die Männer, die Bluesrock-Garde.
Ja.
Die sie da auf ihrem YouTube-Kanal scheinbar verschreckt haben.
Mhm.
Ich habe ja, bevor wir reingehen, nur so ganz paar Sachen zu ihr zusammengetragen über ihre Biografie, weil ich finde es schon spannend. Ich meine, 19 ist echt saujung.
Ja, voll.
Also ich meine, die meisten Rockstars früher waren in dem Alter. Aber irgendwie habe ich das, also vielleicht auch, weil ich selber älter werde. Und weil natürlich heutzutage Rockmusik eher ein älter besetztes Genre ist, auch von den Leuten her, die auf der Bühne stehen, fällt es einfach auf, wenn jemand jünger ist.
Mhm.
Also ich habe jetzt auch gerade fürs Rocks Magazin ein Interview gehabt mit so einer britischen Band, die heißen Jailer. Die sind sehr Led Zeppelinig, vor allem weil halt der Frontmann sehr Robert Plantig aussieht und sich auch so kleidet und auch irgendwie so singt, und mit denen hatte ich letztens ein Interview und die sind halt auch 19 und die haben halt das Interview mit den ganzen großen Rockmagazinen von ihren Kinderzimmern ausgemacht.
Krass, okay.
Und das fand ich so verrückt. Erstens, weil ich mal sau alt vorgekommen bin. Und zweitens, weil ich mir denke, ja klar, die fangen halt jetzt gerade an, die Kids, gell, aber die sind einfach schon richtig gut.
Ja.
Also klar, die machen da so, das ist jetzt schon sehr angelehnt an. Aber denke ich mir auch, ja, lasst ihnen halt ein bisschen Zeit, um sich selber zu finden. Mhm. Ich meine, die meisten von uns haben angefangen mit Coverspielen.
Ja,
voll. Die meisten großen Bands haben angefangen mit Coverspielen. Also, weil an denen arbeitet sich auch gerade so ein bisschen die Rock-Community ab, weil die eben so Led Zeppelinig sind. Das Spiel hatte man schon mal, als damals Greta Van Fleet aufgekommen sind. Jetzt ist es halt einfach krasser. Ich würde sagen, vielleicht sind die musikalisch, diese Jailer, vielleicht ein bisschen weiter weg von Led Zeppelin als Greta Van Fleet damals. Aber dadurch, dass der Sänger halt so genau ausschaut wie der Robert Plant, haben die Diskussion halt jetzt auch total. Und die haben halt auch gesagt, dass das Interview, das Internet, also die zwei Sachen verwechseln, gell? Das habe ich schon mal gemacht, oder? Da habe ich gesagt, in meinem Internet.
In deinem Internet, genau, stimmt, ja.
Ich habe Internet-Interview-Schwäche. Das ist wie eine Rechts-Links-Schwäche, nur semantisch. Dass sie im Internet ja auch natürlich, wie alle Bands halt heute, funktioniert das da halt gut.
Mhm.
Die posten da viel und es geht halt einiges viral und so und haben das halt irgendwie ganz gut raus. Und sie haben halt auch gesagt, Mai, sie haben halt jetzt das Gefühl, dass dieselben alten Säcke, die vor ein paar Jahren halt noch rumgeschrien haben, Rockmusik stirbt aus und keiner macht mehr echte Rockmusik wie früher, halt jetzt sich aufführen, dass sie so Rip-Offs sind.
Mhm.
Also nach dem Motto, ja, und dann spielt man halt Rockmusik so, wie sie es gern haben wollen würden, und dann passt es auch wieder nicht, weil es zu nah an irgendwas ist.
Ja.
Das eine ist zu modern, das mögen sie dann nicht. Das andere sagen so, das klingt ja genau wie Led Zeppelin. Also die haben da auch so ein bisschen, sind also ein bisschen im Kampf mit dem Internet-Feedback.
Mhm. Ja.
Also weil das schwierig ist. Und ja, und das sind jetzt Jungs.
Mhm.
Ich sage jetzt mal Jungs, junge Männer. Und die haben aber wahrscheinlich mit einer ähnlichen Zielgruppe zu kämpfen,
ja,
wie die Grace Bowers in ihrem Poster beschreibt.
Ja.
Und das finde ich echt interessant,
ja,
dieses, ja, wie man es macht, machst du es eigentlich falsch.
Ja, es stellt sich halt jetzt die Frage, was das für sie bringt, wenn sie jetzt sich aus YouTube entfernt, weil sie ja dann gleichzeitig auch den Großteil von den Fans, die jetzt keine ekligen Kommentare abgeben, ja auch in gewisser Weise verliert, oder diese Fans dann den Kanal wechseln müssen, und dann stellt sich die Frage, machen die das, ne? Und ich habe bis jetzt nur also ich bin immer nur so ein bisschen so am Austarieren, was ich jetzt eigentlich von der Aktion halte. Ich find's super gutsy, dass sie das macht.
Finde ich auch.
Dass sie sagt,
scheiß ich drauf auf die Zehntausenden von Followern.
Genau. Weil sie hat ja immer noch, also es ist ja jetzt nicht so, dass die Erfolgen jetzt sie verlassen hätten deshalb. Im Gegenteil. Nee. Also es ist ja eher so, dass sie für sich einsteht und dass sie sich diese Abgründe des Internets einfach nicht geben will aus Selbstschutz, denke ich mal, ne? Und
ja, also das kann ich auch verstehen. Also wie gesagt, wie du schon gesagt hast, wenn das einfach ein, ich habe da keinen Bock mehr drauf, ich scheiß drauf, ob das jetzt marketingstrategisch klug ist oder unklug, ich will es einfach nicht und deswegen mache ich es nicht mehr aus, dann finde ich es ja alles richtig gemacht, weil auf was man keinen Bock hat, nur weil die in der Öffentlichkeit steht, müssen tut die ja schon mal gar nichts.
Ja, eben.
Man kommt ja nur, auch wenn man dann so berühmt ist und dann gibt's Verträge und dann ist es ja so ein Hamsterrad. Als Künstlerin, wenn du irgendwann so eine gewisse Stufe überschritten hast, du bist ja in einem Hamsterrad von, hast einmal deinen Erfolg gehabt, willst du ihn natürlich halten, hast ihn noch nicht gehabt, musst du arbeiten, dass du hinkommst. Also es hört ja nie auf.
Mhm.
Und ich kenne das schon auch von vielen Leuten, die da so drin sind, dass die irgendwann die Möglichkeit gar nicht mehr in Betracht ziehen, irgendwas, was sie scheiße finden oder was ihnen keinen Spaß macht oder was ihnen zuwider ist, einfach nicht zu machen.
Ja.
Und ich denke, ich glaube nicht einmal, dass das dann so Businessmaschinen sind. Ich glaube, die vergessen irgendwann, dass sie ihren Idealismus, sie vergessen irgendwann, dass man auch einfach mal Nein sagen darf oder kann. Und das halt dann ist halt die Konsequenz, dass mir halt da dann mal so und so viele Follower flöten gehen.
Mhm.
Aber ich kann das trotzdem machen.
Ja.
Und ich glaube, das ist für viele, vor allem wenn man erfolgreich ist, ganz schwierig, wieder an diesen Punkt zurückzukommen, wo man mal durchschnauft und sagt,
voll.
Das sind nur Followerzahlen, das sind nur Labelverträge, so, das ist alles wichtig und so, aber zoomen wir mal ins Weltall und schauen von oben drauf, dann ist es alles scheißegal und wenn ich mit diesen alten Säcken nichts zu tun haben will,
genau,
dann lösche ich jetzt den Scheißkanal.
Ja. Es ist ja auch eine Chance, sich weiterzuentwickeln. Ne? Also ich denke, dass sie das nicht von heute auf morgen entschieden hat, da jetzt YouTube zu verlassen, sondern sich das Ganze wahrscheinlich angeschaut hat über Zeit hinweg und sich irgendwann mal gedacht hat, ich halte es nicht mehr aus, ich habe da keinen Bock mehr drauf und ich will auch nicht so behandelt werden. Ne? Und es ist ja eine Riesenchance, weil wenn du dann, also ich denke mal, dass sie sich jetzt mehr auf ihre Live-Karriere fokussiert oder auf andere Musikstile und sich da neu ausprobiert. Und das ist, finde ich, völlig legitim.
Ja.
Genau.
Ja. Und vor allem ist sie ja eben 19.
Das ist ja das Nächste.
Also es muss ja nicht jeder Mensch auf der Welt mit 7 AC/DC hören und dann nie wieder in seinem Leben was anderes anhören. Also Menschen entwickeln sich ja einfach.
Ja.
Und wenn ich das jetzt richtig rausgefiltert habe, dann war es halt bei der Grace einfach so, die hat mit 9 angefangen, Gitarre zu spielen, wie du.
Mhm.
Du warst auch 9 Jahre alt. Und ich glaube, bei ihr war der erste Spark der Slash.
Ja.
Sie hat, glaube ich, bei YouTube hat sie Welcome to the Jungle gesehen und hat sich da irgendwie komplett verliebt, wie der spielt und war dann so in diesem 80er-Ding drin mit 9. muss man sich mal vor Augen halten, hat dann mit 13 B.B. King gehört und das hat sie dann in einem Interview erzählt, hat bei ihr halt sehr viel verändert, weil sie dann mit 13 den Blues entdeckt hat und das in ihr total was aufgeschlüsselt hat und sie hat dann Bands gehört wie Mountain und Buddy Miles und Sly and the Family Stone und erstens finde ich das ja auch spannend, wenn ich jetzt sage, wow, mit 9 hat die Slash entdeckt, aber wo die 9 war halt auch schon alles zugänglich, gell? Wo ich habe mit 9 mich noch nicht durchs Internet gegoogelt.
Ja.
Und geschaut, was ist geil. Das gab's halt nicht. Mit 9 hatte ich die CD-Sammlung von meinem Papa
und
was meine Schwester so heimgebracht hat.
Sie ist ja genau die Generation, die ja auch YouTube sich zu nutzen gemacht hat, um quasi Selbstvermarktung zu betreiben.
Ja,
also
genau.
Von dem her.
Sie ist da schon damit aufgehört. Wachsen wir. Bei uns war das ja so. Was war mein erstes Social Media? Ich war eh sau spät dran. Ich habe diese ganzen Chatrooms und was es da gab, ausgelassen. Was gab's denn da? Knuddels.
ICQ.
ICQ, habe ich alles nicht gehabt. Mein erstes Ding, wo ich mich angemeldet habe, waren Lokalisten.
Oh, da war ich, glaube ich, nie. Oder wenn, dann habe ich es nicht hergenommen. Aber ja.
Ja. Das war also so viel dazu. Das war
oder MySpace. Spät.
Das habe ich auch ausgelassen.
Echt?
Warst du bei MySpace?
Ich war bei MySpace, ja.
Ja, wir alten Digital Natives. Also ich finde die ja total cool. Haben mir so ein paar Interviews von ihr angeschaut, weil ich ja schon so ein bisschen reinkommen wollte. In dem einen Interview, das war ich mit der Guitar World oder so, da zeigt sie halt ihre 5 Lieblingsriffs und spielt die halt dann auf ihrer wunderschönen SG, muss man sagen, immer so an. Und da waren zum Beispiel halt einfach lauter coole Songpicks, wie ich finde. Also zum Beispiel Hit It and Quit von Funkadelic und von T-Rex, 20th Century Boys, eins meiner Lieblings-T-Rex-Lieder oder Them Changes von Buddy Miles. Und sie erzählt dann da auch so ziemlich viele Hintergrundfakten zu diesen Songs. Und wenn ich sie da so anschaue, schaut sehr jung aus und sie hat diese blonden Locken und hockt da mit ihrer SG und redet dann so über Buddy Miles und über die Platte. Und das wusste ja eigentlich keiner, dass das von ihm ist. Und das später war dann das und das. Und also aus eigener Erfahrung kann ich mir schon vorstellen, dass das bei älteren Herren sehr gut ankommt. Also ich kenne das ja noch von mir, als ich 19 war und DJ-Zeug angefangen habe und halt so viel 60er, 70er Sachen auch aufgelegt habe. Da waren die ja alle außer Rand und Band. Wie es das gibt auf der Welt, dass so ein junges Mädchen solche Songs kennt. Und wenn so ein junges Mädchen dann solche Songs auch noch da locker auf ihrer Gitarre noch schnell vorspielt, irgendwie so Hendrix-Zeug und sowas, dass das jetzt halt imponieren kann oder dass das natürlich auch diese Zielgruppe anspricht, ist natürlich auch klar, weil also Bluesrock, da müssen wir uns jetzt schon auch mal drüber bewusst sein, ist jetzt kein Genre, das jetzt halt 20- bis 25-Jährige vordergründig sich reinziehen.
Ja, klar.
Also wenn ich da jetzt sitze und Sly and the Family Stone und Eddie Hazel und Buddy Miles und Mark Bolan rausziehe und so, damit geht natürlich unweigerlich einher, dass meine Zielgruppe eine bestimmte sein wird.
Ja, ja. Ich wage zu behaupten, dass viele dann auch, also viele von diesen Boomern oder älteren Personen dann einfach auch die Internetkompetenz nicht haben.
So. Absolut.
Na, und da irgendwie
Fatih geht ins Internet.
Einfach irgendwie die Netiquette nicht habt oder so. Aber man muss auch sagen, dass viele unserer Generation einfach auch die totalen Arschlöcher sind.
Ja.
Also, und vor allem.
Man hat ja immer die Hoffnung, das wäscht sich raus.
Ja.
Aber überhaupt nicht. Es wird ja auch, gibt's ja Statistiken. Tendenziell die Weltansichten von Jugendlichen werden ja wieder sehr konservativ, auch was die Rolle der Frauen so betrifft. Da gibt's ja Umfragen zwischen irgendwie 14- und 18-Jährigen, da stellst dir die Haare auf. Also wirklich krass. Deswegen, das stimmt. Und wenn du ganz kurz sagen musst, sie hat mit 14 ihr erstes Gibson-Endorsement.
Oh.
Geil, oder?
Krass.
Mit 14.
Gibson-Endorsement.
Ja.
Wahnsinn.
Mit 14.
Wow. Okay.
Ihre Hauptgitarre ist Gibson SG 61. Und ich glaube Fender Reverb dazu. Und die Gitarre, die hat sie geschenkt bekommen. Das habe ich gesehen in einem Interview, das sie mit Marty Schwartz führt. Das ist ja unser aller YouTube-Gitarrenlehrer. Wenn wir uns die Cora nicht leisten können, gehen wir zu Marty Schwartz. Kennst du den?
Nee.
Also der hat halt Millionen von Followern auf YouTube und ist einfach so ein gemütlicher Typ und der halt einfach wirklich sehr gut einfach Riffs runterbricht.
Ja.
Also man kann mit dem sehr gut mitspielen.
Okay.
Wenn man so sie denkt, ach scheiße, wir kennen jetzt das. Und dann kannst du es eingeben und der Marty Schwartz hat eigentlich alles. Alles. Der spielt alles für dich.
Geil.
Und da reden sie halt über diese Gitarre und ich glaube, dass das ein Original ist.
Das habe ich auch mitgekriegt. Das ist, glaube ich, ein 160er.
Ja, 160er.
Genau.
Ja. Und ich glaube, die hat sie auch noch geschenkt bekommen.
Wow.
Und
okay.
Ich glaube, das ist ein sehr gutes Geschenk.
Das glaube ich auch. Es ist vor
dieses
allem
Geschenk würde ich auch annehmen.
Wahrscheinlich 10.000 Euro wert oder so.
Ja. Ja.
Ja, oder mehr.
Auf jeden Fall.
Ja.
Hast du schon mal eine Gitarre geschenkt bekommen? So?
Na. Habe ich noch nicht. So weit bin ich noch
ich
nicht.
Ich schon zwei.
Ehrlich?
Wow. Mhm.
Okay, die erste war halt der Epiphone SG, die haben es mir zu meinem 30. Geburtstag geschenkt. Meine ganzen Freunde miteinander. Und die zweite ist ein Framus, so ein Les Paul von 79. Mhm. Die hat mir mein jetziger Partner, weil ich wollte schon immer auch ein Les Paul haben, aus Gründen, weil man ein SG und ein Les Paul braucht zu Hause.
Unbedingt, das gehört zur Normalausstattung.
Das gehört zur Normalausstattung. Ja. Das ist wie ein Wasserhahn oder eine Toilette.
Ja, völlig.
Würde ich sagen. Und der hatte die daheim rumstehen und ich habe gesagt, oh, die ist ja ganz schön, die muss man halt herrichten. Und dann hat er mir die hergerichtet und zwar genauso, wie ich es gesagt habe, so schwarzer Klavierlack und weiße Umrandung und goldene Hardware. Boah, die habe ich schon lange nicht mehr gespielt.
Voll gut.
Das sollte ich mal machen. Und ein Verstärker, mein Engelverstärker hat er mir auch geschenkt.
Ehrlich?
Wow. Ja, damals hat sich der sehr viel Mühe gegeben. Macht er heute auch noch. Aber ich hatte da so ein ganz geschissener kleinen Marshall-Paar-Kombo von meinem Kumpel, von Daniel, den der sich vor 180 Jahren gekauft hat. Der klingt wie ein kleines Sägewerk, wenn du da einsteckst.
Also ist ein Black-Metal-Album.
Also, ja, genau. Also kaputt und keine Ahnung was. Und auf dem habe ich halt immer gespielt und dann mein Partner irgendwann so, na, du brauchst jetzt was Gescheites, weil sonst übst du nicht weiter. Ich so, doch, ich üb schon, mir gefällt das so. Und er sagt, nein, wenn das so scheiße klingt, dann verliert man irgendwann die Lust. Und dann hat er mir das Engelzeug gekauft, aber deswegen, ich habe tatsächlich schon viel Erfahrung mit geschenkten Instrumenten. Aber eine Gibson SG von 61.
Wer uns mit Gitarren beschenken mag, feel free. Kennst,
Problem.
Ist ganz egal. Also je antiker das Ganze, desto besser.
Ist eh klar.
Haben wir jetzt einfach mal so reingeworfen in den
Raum.
Das
ist ein guter Aufruf.
Ja, ja.
Da kann man mal starten. Wir haben ja noch nicht einmal diesen Drecks-Hüftgitarrengurt zurückgeknickt. Da wird uns jetzt bestimmt jemand eine antike Gitarre.
Ja, ich habe das, wie ich auf Tour war mit Wolverine, hat die Sonja Anubis hat von so einem Fan einfach einmal ein Jackson-Geschenk gekriegt, ne?
Das ist natürlich gut.
Sonja Anubis ist ja die Ex-Gitarristin von Cobra Spell, beziehungsweise Cobra Spell gibt es jetzt auch nicht mehr, aber die hat auch, nehme ich an, sehr viel ältere männliche Follower.
Das glaube ich auch.
Ja.
Das kann ich mir auch vorstellen. Wer nicht IA auf Instagram.
Ah ja, okay. Und ich kann es gar nicht so einschätzen. Ich weiß es nicht. Also bei mir ist relativ ausgeglichen, glaube ich.
Also ich hatte schon immer das Gefühl, dass Männer ab einer gewissen Altersgrenze sich radikal verstärkt für mich interessieren. Und ich frage mich bis heute, woran das liegt, was ich ausstrahle, das zu 55-Jährigen spricht, mehr als zu 35-Jährigen. Schon immer. Also es gibt auch ein paar jüngere Männer mal, die sich für mich interessieren. Es kann natürlich auch meine Wahrnehmung sein, dass ich tendenziell schon ältere Männer interessanter finde. Da frage ich mich, seit ich 18 bin, was ich an mir habe, was ältere Herren so anzieht und jüngere nicht. Magst du einen Tipp abgeben?
Ich würde jetzt sagen, dein Musikgeschmack. Aber ich, also kann ja
auch,
ich kann,
stehen auf dich nur alte Säcke.
Nee. Also bei mir ist das relativ ausgeglichen, aber
da bist du mir einen Schritt voraus, Cora.
Oder zumindest ist das meine Wahrnehmung, aber ich glaube schon eigentlich.
Wir haben doch letztens, auch im Zuge dieses Podcasts, haben wir doch nochmal kurz unsere Statistiken angeschaut, auch von unserem Podcast, gell? Apropos Altersdurchschnitt und so.
Genau, da habe ich dir mal was durchgeschickt.
Also 55% unserer HörerInnen sind zwischen 35 und 44.
Okay.
Die zweitgrößte Gruppe ist tatsächlich zwischen 28 und 34. Mhm. Und die drittgrößte Gruppe ist zwischen 45 und 59. Also das ist ja also sogar eher an uns dran als deutlich älter.
Mhm.
Aber es ist schon so auch, dass die Demographics sagen, also unsere Kernhörerschaft ist schon zu 60,5% männlich.
Was ich sehr interessant finde.
Und zu 35,6% weiblich.
Ja.
Was ich auch interessant finde, weil es tatsächlich statistisch belegt ist, dass Männer in der Regel Frauen beim Podcasten speziell sehr, sehr viel weniger zuhören als Frauen Männern. Also eigentlich ist jetzt die heruntergebrochene Statistik besagt, dass Männer keine Frauen-Podcasts hören.
Ha.
Aber okay. Jetzt reden wir natürlich wiederum über Rockmusik.
Genau.
Und ich glaube, deswegen drehen wir die Statistik um.
Ja, und sind vor allem eben auch in einer Szene unterwegs, die ziemlich männerlastig ist.
Ja, genau. Ja. Aber ich glaube auch, dass unsere Statistiken schon mal unweiblicher waren.
Hatte ich das Gefühl,
dass du vor ein paar Monaten oder so, als wir uns das mal angeschaut haben, also man sieht, wir sind ja marketingtechnisch extrem dahinter. Wir sind ja nur am Statistiken analysieren.
Wir werten aus.
Ja, nur in einer großen Excel-Tabelle, die die Cora angelegt hat, die so von selber lauter so Rechnungssachen anstellt, wenn man was eingibt.
Ja, ja, voll.
Das kennen wir ja gut, sowas. Haben wir selber programmiert.
Voll drin. Das sind eigentlich voll die Techniker.
Eigentlich sind wir voll die Informatikerinnen.
Informatikerinnen, das war's bloß Corner.
Ich glaube, wir haben mehr weibliche Zuhörer.
Ja, es wird mehr. Es ist irgendwie, die ganze Grace Bowers-Thematik finde ich auch interessant, weil es gibt auch Stimmen aus dem Internet. Also es gibt eine weibliche Stimme, die sich ziemlich stark gegen die Position von Grace Bowers ausspricht. Die Frau heißt, jetzt habe ich ihren Namen vergessen,
Das Video auch angeschaut.
Ja, es gibt drei Videos.
Jetzt google mal
genau,
raus.
Genau, google mal raus. Auf jeden Fall. Also das hat mir schon wieder, das hat mir so einen ganz komischen Beigeschmack gegeben, dieses Video. Also sie hat valide Punkte, klar, man kann sich das auch anschauen. Aber was mich selber immer so ein bisschen traurig macht, ist, wenn sich Frauen, vor allem in unserer Rock- und Metal-Welt, wenn sich Frauen gegen Frauen aussprechen.
Ja, wenn sie sich gegenseitig
Kayla Kent, genau. Genau. Es ist legitim.
Ja,
weißt,
das ist ganz schlimm.
Es ist schon legitim, seine eigene Meinung kundzutun und so, aber irgendwie habe ich oft das Gefühl, dass wir trotzdem, weil es eben so wenige von uns in diesem Genre gibt, dann auch noch so Ellenbogen-Mentalität vorherrscht und man dadurch Aufsehen erregt, je mehr ellenbogig man miteinander umgeht. Und das finde ich immer ganz, ganz schade. Das hat mir ehrlich gesagt ziemlich getroffen, dass das jemand da jetzt halt unbedingt seinen kritischen Brei dazu geben muss, anstatt von Solidarität irgendwie. Bin da einfach irgendwie, ja, macht mir ein bisschen sad, ehrlich gesagt.
Es hatten wir schon öfter auch in diesem Podcast, dieses Ellbogen-Thematik unter Frauen.
Ja.
Weil wir ja schon einfach so sozialisiert sind und wurden, dass wir das Gefühl haben, vor allem in männlich dominierten Genres ist nicht genug Platz für uns alle.
Mhm.
Und wir sind ja dann schon auch so aufgewachsen. Wir hatten ja das mit dir, du als Gitarristin in einer früher Punk- und dann Thrash-Band und ich als Rock-DJ und so, dass man halt so exotisch war als Frau und dass man das auch irgendwie mochte anfangs.
Mhm.
Und man auch irgendwie das Gefühl gekriegt hat, da ist jetzt kein Platz mehr neben mir. Diese eine Rolle, Frau, weibliche Gitarristin in einer Metalband, die habe jetzt ich.
Mhm. Ja.
Und dann gibt's da niemanden mehr. Und dann weiß ich ja, wie gesagt, da haben wir schon öfter drüber gesprochen, auch als DJ und so in Regensburg, ich war die Einzige, die das gemacht hat. Und dann kamen halt ein paar andere Frauen, die das auch gemacht haben. Und da dachte ich am Anfang erst so, das mache ich, das ist ja gar kein Platz. Oh Gott, oh Gott. Und dann irgendwann später ist mir natürlich aufgefallen, dass das ja einfach ein systematisches Problem ist, dass wir das halt so gelernt haben. Aber ist halt schade, dass das heutzutage so ist, weil ich schon das Gefühl habe, dass viele Frauen eben anfangen, sich zu solidarisieren und auch sich zu unterstützen und sich gegenseitig zu feiern.
Genau.
Und
das geht's,
viel
ne?
mehr nette Sachen zueinander sagen und nicht immer sofort dieses, was man früher gehabt hat, dieses misstrauische Beäugen und dieses überkritische Beäugen, weil es eine Frau macht.
Ja, genau.
Sondern, dass wir uns da so ein bisschen wegbewegen. Und die Kayla Kent, finde ich, in ihrem Video macht genau das Gegenteil.
Mhm.
Wie du sagst, das macht mich auch traurig, wenn ich es von Frauen sehe. Dann tut's mir fast noch mehr in der Brust weh, als wenn Männer das machen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, dass Männer jetzt so reagieren, ist, also meine persönliche Theorie ist, dass da jetzt vor allem einfach auch viele Männer auf die ganze Grace Bowers-Thematik reagieren, weil so ein ganz komischer, unterbewusster Drang in denen vorherrscht, sich da jetzt quasi so zu sagen, ja, ich habe ja doch recht gehabt so. Oder einfach irgendwie die Häme, die sie da in denen aufgebaut hat, dass sich das jetzt quasi irgendwie Bahn bricht. Von wegen, ja, die hat sie ja bloß Internetpräsenz aufbauen können, weil sie A, so jung ist, weil sie B, gut ausschaut und weil sie C, auch nur gitarrisch. Und das, also da gibt's ja Stimmen im Internet, die sich das da, die das ja komplett ausfahren, diese ja, drei voll. Punkte. Ja. Und ihr einfach nicht gönnen, dass sie Erfolg hat, nur aus diesen Gründen. Also, dass Grace Bowers jetzt keine Jennifer Batten ist.
Steve Weiss, ja, genau.
Ist klar, aber sie ist eine fucking Gitarristin. Sie hat eine Musikkarriere, wo einfach auch sau viel innerer Wille dazu gehört, dass man das einfach durchzieht. Und man muss auch nicht ein grandioser Gitarrist sein oder eine grandiose Gitarristin, um eine musikalische Karriere zu machen.
Gut, dass du das sagst, weil ich sage jetzt den Namen von dem Typen, über den hätte ich mich so aufregen können, da ist mir schon wieder übergeschwappt über den Scheitel. Das ist nicht, der hat einen YouTube-Kanal, der heißt Eric Salad Music.
Mhm, genau.
Also nicht Salat mit Doppel-L und D, nicht wie Salat. Ich finde es allein schon witzig, diese ganzen Videos, die Männer jetzt zu dem Thema auf YouTube aufmachen, finde ich, ist genau die Bestätigung von dem, was sie sagt, warum sie von YouTube weggegangen ist. Weil er redet da 12 Minuten oder so darüber, dass Grace Bowers ja schon ganz gut Gitarre spielt und dann nimmt er diesen Take, aber kein Mann auf der Welt mit vergleichbaren Fähigkeiten würde auch nur einen Blumentopf gewinnen. Und er sagt dann ganz oft, also wenn ich jetzt so Gitarre spielen würde wie sie, ich glaube, er denkt, er spielt viel besser, hätte nie eine Chance gehabt, so berühmt zu werden, wie sie es ist. Ja. Und er sagt dann auch die ganze Zeit, sie ist eine Industry Plant, also eine Künstlerin, deren Erfolg irgendwie so organisch wirkt, die aber total von der Industrie schon immer gepusht wurde. Und diese Argumentation, da könnte ich mich so aufregen, weil wie du sagst, das ist der Neid spritzt aus allen Poren. Drin. Alleine dieses, also ich spiele viel besser Gitarre als die Grace und die ist berühmt und ich nicht. Wie man denkt, sind wir jetzt im Kindergarten oder was?
Ja.
Also vor allem dann denke ich mir auch irgendwie, hast du das Konzept Rockstar nicht verstanden?
Ja.
Es ist doch in den seltensten Fällen sind die Rockstars diejenigen, die Besten in irgendwas sind.
Ja, exakt.
Mick Jagger ist kein geiler Sänger. Angus Young ist ein schlampiger Gitarrist. Axl Rose oder Vince Neil, der hat noch nie gut gesungen.
Ja.
Joan Jett, die spielt ja doch ganz gut Rhythmusgitarre mit einer rauchigen Stimme, aber die hat keine brutale Vocal Range oder keine Ahnung was. Also Rockstars sind halt Leute, die bei den Fans ankommen, weil sie was auslösen. Rockstars sind ein Gesamtpaket. Die haben eine Ausstrahlung, die haben eine Aura, die haben einen Look, die haben irgendwas, was die Leute catcht. Das catcht doch die wenigsten normalen ZuhörerInnen zu sagen, also das ist mit Abstand die technisch einwandfreiste Schlagzeugerin, die ich in meinem Leben je gesehen habe.
Und, ja,
so funktioniert doch Musik nicht.
Ja.
Das muss doch emotional bei mir andocken, wenn eine Person auf der Bühne steht. Das muss was in mir auslösen, das muss ich cool finden,
voll.
Das muss authentisch sein. Die Sex Pistols haben das spielerisch schlechteste Album der Welt rausgebracht und es ist eine Koryphäe. Die Sex Pistols waren eine zusammengecastete Punkband und sind bis halt legendär.
Und du, also entweder...
Sag, es gibt auch Männer, die sehr viel schlechter Gitarre spielen als Grace Bowers und berühmt geworden sind.
Wenn es das hast, hast es, und wenn es das nicht hast, hast es nicht. Das liegt da im Blut, das liegt in deinen Adern und du hast diesen Drive, auf die Bühne zu gehen. Und an dem liegt's und nicht, wie gut man Gitarre spielt. Natürlich hängt es ein bisschen davon ab, wie du dein Instrument beherrschst.
Ja.
Und eine gewisse Art von Musikalität musst du haben. Aber der Dude.
Aber das hat sie durchaus.
Ja, das hat sie durchaus. Und wie du schon sagst, es ist ganz viel Häme, ganz viel Neid, der da mitspielt bei dem Dude, der da seine Meinung ablassen muss. Und einfach, glaube ich, ganz viel Geltungsdrang. Und den kriegt er halt dadurch, indem er YouTube-Videos macht, die Meinungen von Männern befeuert. Die Gefühle oder unterschwelligen Gefühle.
Also wie gesagt, ich finde das ja, ich muss schon fast lachen, wie offensichtlich neidisch er
ja,
war.
Ja, es ist schon sehr, sehr offensichtlich.
Ich dachte, das wäre mir peinlich, so ein Video zu veröffentlichen, wo man mir so anmerkt, wie mich das der Erfolg einer jungen Frau irgendwo in Amerika so triggert,
ja.
Weil ich annehme, ich sei besser als sie und ich hätte es eigentlich mehr verdient, weil ich kann...
Eigentlich soll ich anstelle von Grace Bowers da jetzt auf der Bühne stehen.
Und wo ich mir denke, es ist einfach, sie ist ein cooler Typ.
Ja.
Sie schaut sau cool aus, sie spielt cool Gitarre, sie hat einen coolen Style. Ich verstehe den Hype.
Ja, ich auch, 100%.
Ich kann mir ganz genau vorstellen, wie diese YouTube-Kommentare aussahen, weil ich sehe es ja in den Interviews oder den Reaction-Videos. Erstmal kommentiert man, das kennt man ja oft, dass erstmal die Optik kommentiert wird. Mhm. Von der Frau, bevor man überhaupt drauf kommt, dass sie was kann.
Mhm.
Das war bei YouTube bestimmt ganz oft. Dann die ganze ungefragte Mansplaining sieht man ja jetzt auch im Internet als Reaktion darauf, wo ich mir so denke, Leute, genau das, was ihr hier tut, ist der Beweis dafür, dass Grace Bowers einen validen Punkt hat.
Mhm. Mhm. Genau, und wir sind jetzt auch an dem Punkt, wo es immer mehr Gitarristinnen gibt zum Glück, die sie ja immer, also durch, ich nehme mal an, die Vielfalt des Internets auch mehr gesehen werden. Und ich glaube, vielen ist auch nicht bewusst, dass das, was jetzt mit Frauen passiert, vor 70 Jahren mit Männern passiert ist. Also damals haben halt einfach die Männer mehr Gehör gefunden, aus verschiedensten Gründen, die wir in diesem Podcast auch schon diskutiert haben. Aber ich glaube, dass einfach viele nicht checken, dass aus diesen Gründen Frauen einfach keine Chance gegeben worden ist oder kein Platz gegeben worden ist, sich so zu entfalten. Und von dem her sehe ich das Internet in unseren Zeiten schon als Chance, weil du endlich die Möglichkeit hast, das Ganze vielfältiger zu machen, einfach auch quantitativer. Also du hast einfach, man sieht viel mehr Gitarristinnen zum Glück.
Ja, das ist super und das macht ja auch was.
Genau, und vor allem ist es ja total, mit Vielfalt meine ich auch, ob die jetzt super sexy sind oder halber nackert beim Spulen oder ob sie einen Rollkragenpulli haben. Alle sind dabei so und alle spulen Gitarre. Und das finde ich
das ist so schön.
Ganz wichtig in dieser Welt und das darf man sie von so Scheißkommentaren einfach auch nicht versauen lassen.
Nee. Das darf man nicht, aber wie wir auch schon mal hatten, dadurch, dass diese Entwicklung systembedingt bei Frauen so viel später eingesetzt hat und sich das jetzt erst langsam zur Normalität entwickelt, weil, wie du sagst, das macht was mit dir, wenn deine Wahrnehmung, wenn du plötzlich Frauen siehst, die auf der Bühne stehen, das macht was mit dir. Da schnackelt's im Hirn plötzlich und du denkst dir, ach.
Das geht ja auch.
Und alleine durch unseren Podcast kenne ich zwei Frauen, die angefangen haben, Gitarre oder wieder Gitarre zu spielen. Und das, da geht mir das Herz über.
Liebe Grüße an Marlene.
Ja, das ist sowas Schönes. Und dann denke ich mir auch wieder, da überwindet man als Frau teilweise, wenn man sich auch in der Szene bewegt, so viele Unsicherheiten, die einem genau durch solche Männer mitgegeben werden oder gespiegelt werden. Und deswegen denke ich mir bei so Typen immer, jetzt halt dein Maul. Mhm. Jetzt sind da endlich mal Frauen, die was machen und die sich trauen und dann kommst du immer noch und willst ihnen Steine in den Weg legen, weil du sie runtermachst.
Ja. Ja.
Sag mal doch um jeden Menschen, der musiziert, froh. Kruzifix.
Genau.
Kruzifix. Also schaut's euch den gerne mal bei YouTube an. Ich höre da 12 Minuten lang nur mi, 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 mi. Das ist das, was bei mir hängen geblieben ist.
Ja, voll.
Dann auch immer dieses Argument, ja, also wenn ich halt keine alten Männer in meiner Fanbase haben will, dann darf ich keine alte Männermusik spielen. Ja, valider Punkt. Aber wie gesagt, die ist so jung und ich finde nicht, dass man mit 19 schon komplett kohärent und stringent sein muss. Ich finde, man darf mit dem Blues aufwachsen und sich dann davon abwenden.
Und das,
ich finde, man darf Entscheidungen
treffen. Ja, und genau das macht sie ja jetzt auch. Und also ich finde es super, dass sie sich da positioniert hat und wirklich das gesagt hat, worauf sie, was sie stört und worauf sie keinen Bock mehr hat. Und also
ja, und auch nicht aus Businessgründen dieses eklige Klientel zu bedienen, weil weißt du, irgendein Berater hätte wahrscheinlich gesagt, ja, aber Grace, das ist die alten sexistischen Männer, das sind die, die das Geld haben, das sind die, die noch Platten kaufen, die auf die Konzerte gehen. Das ist unsere Zielgruppe, die darfst nicht verschrecken. Weil es stimmt ja. Aber einfach aus ideellen Gründen darauf zu scheißen, ja, das ist doch so viel mehr Rock'n'Roll.
Voll, genau.
Als andere, also wie Rock'n'Roll ist es denn, so einen großen Batzen meiner Karriere, weil ich da keinen Bock drauf habe, einfach hinzuwerfen. Ja. Und wie viele KünstlerInnen, die wir heute noch toll finden, haben sich denn gefühlt, David Bowie hat sich jedes Jahr neu erfunden.
Ja, genau.
Der hat alles eingerissen und neu gemacht. Prince, keine Ahnung was. Also das gehört doch dazu.
Voll.
Und das ist doch so viel mehr Rock'n'Roll als jetzt einfach aus, ja, jetzt die Zäune halt, jetzt muss ich das halt weiter bedienen.
Ja, und vor allem, also ich glaube, dass es sich jetzt mehr auf Live-Spielen konzentriert. Und also ich glaube auch nicht mal, dass sich ihr Zielgruppe irgendwie verändert.
Nee.
Ich glaube nämlich, dass auch diese Zielgruppe besonders kauffreudig ist. Das muss man jetzt auch mal dazu sagen, ne?
Also, ja, und man muss, glaube ich, auch dazu sagen, dass sie ja nicht gesagt hat, alte Männer.
Ja.
Sondern sie hat schon old ass creeps.
Ja, genau.
Sie meint schon die scheiße, ja, sind. Es geht nicht darum, dass Männer über 45 oder 50 nicht ihre Musik hören dürfen. Und es müssen sich jetzt auch da draußen nicht alle alten Männer angegriffen fühlen, sondern es geht explizit um die Männer, die halt denken, sie können eine junge Gitarristin sexualisieren, herabwürdigen, mansplainen. Und ich finde es auch nicht undankbar der Fanbase gegenüber, wenn man die Arschlöcher, die da sind, als Arschlöcher bezeichnet.
Ja. Voll.
Weil das sind dann auch Fans, die man nicht haben will. Und ich kann mich noch an echt unangenehme Typen erinnern, als ich noch mit Doll Circus aufgetreten bin. Und wie viele Lächle doch mal mehr Kommentare oder ungefragte Gitarrentipps direkt nach dem Gig. Ramones Songs darf man nur mit Downstrokes spielen. Es geht dich einen Scheißdreck an. Und wenn ich meine Gitarre auf dem Rücken schnalle und mit dem Geigenbogen spielen will, dann mache ich das. Bis hin zu Aufdringlichkeiten, Grenzüberschreitungen, sogar Wärmengig. Und dann später beim Merch. Und ich ärgere mich da bis heute, dass ich da so oft das einfach runtergeschluckt habe. Weil ich mir dachte, ich will jetzt keine Szene machen.
Ja, man will ja keine Szene machen, ist klar.
Aber die machen ja die Szene.
Ja, ja, sie nehmen
die
sich raus.
Die haben mir einfach auf der Bühne angelangt. Oder meinen Mikroständer weggenommen. Oder mir einen Arsch gelangt. Ich finde es eigentlich so gut, wenn man da ganz klare Grenzen zieht. Wenn man sagt, bis hierher und nicht weiter.
Voll.
Wenn du das toll findest, was ich mache, freue ich mich. Wenn du über die Grenze drüber gehst, dann brauche ich dich nicht mehr rum. Tschüss.
Und ich glaube, dass es der Karriere von Grace Bowers eher geholfen hat. Durch die Art und Weise, wie sie sich positioniert hat, finde ich erstmal ziemlich genial, dass man einfach diesen Schritt geht und sagt, okay, tschüss, bin jetzt da erstmal aus dieser Plattform weg. Ich habe mir damals meine Karriere damit aufgebaut, aber ich gehe jetzt andere Wege. Und ich denke mal, sie spielt jetzt voll live und finanziert sie dadurch. Also sie hat sich ja quasi diesen Weg schon geebnet. Sie ist ja über in aller Munde. Hat bei den, ich glaube, bei den Grammys hat es gespielt oder so.
Ja, also, sie spielt mit den ganzen großen Gitarristen und so, hat es auch schon zusammengespielt. Ich meine, ich mich richtig erinnert. Also
die Karriere geht ja erst los von der.
Ja, die hat jetzt ein Album draußen mit ihrer Band. Das ist vor 2 Jahren rausgekommen. Ich meine, die Frau ist 19. Vielleicht ist die in 10 Jahren ist die immer noch 6 Jahre jünger als ich.
Wahrscheinlich.
Vielleicht ist sie dann, weiß ich nicht, vielleicht macht's dann Electronic Dance Music mit Gitarre, weil sie sich dahin entwickelt hat. Also,
ja, voll.
Wie war ich mit 19?
Nicht
zu vergleichen mit der Person, die ich heute bin. Also, da wird nur einiges passieren bei derer Frau. Und Gott sei Dank.
Ja, Gott sei Dank. Und ich bin auch sehr gespannt und ich würde es mir gerne mal live anschauen. Sehr, sehr gern.
Ja, und dann kannst du ja danach hingehen und sagen, also das, würde ich anders spielen.
Übrigens, ich bin viel besser als du.
Grace ist super Gig, aber das würde ich nur mit Downstroke. Das spielt man, nicht das würde ich, das spielt man nur mit Downstrokes. Als wäre das so eine in Stein gemeißelte, eher eine Rock'n'Roll-Weisheit. Also, ich habe letztens auch mal wieder einen alten Bekannten aus Regensburg getroffen. Der spielt auch Gitarre und ist auch deutlich älter als ich. Und ich mag den total gern. Aber der hat auch so einen Satz über Gitarristinnen gesagt. So einen nett gemeinten Satz, der so völlig irgendwie sowas in die Richtung von wegen, ja, ich finde ja Gitarristinnen so geil. Und es ging da schon auch irgendwie um, dass ich ja jetzt Gitarre spiele.
Ja.
Und das war nicht so geil, also es ist nicht sexy, sondern ich finde es so cool.
Ja.
Die stellt sich da einfach rauf und es klingt sauschief, aber es ist einfach scheißegal. Das finde ich so geil. So diese Attitude. Es war so diese Attitude, finde ich so geil. Aber es war im selben Satz so, weil die spielen. Und ich dachte mir so, meinst du jetzt mich im Speziellen oder uns alle? Weil
oder dachte, generell, also Frauen spielen generell einfach schief.
Weil eine Frauenfinger den Akkord nicht gerade
halten können.
Und ich habe dann wieder nichts gesagt, weil ich mag den eigentlich. Das ist echt nett dann so. Und ich hatte auch keine Lust da. Jetzt ist ich nur so, Aber ja, sowas begegnet einem wirklich ständig.
Mhm.
Also mir begegnet sowas ständig außerhalb meiner Bubble. Und ich kann mir vorstellen, wenn du so jung bist und so eine Karriere hast und das ständig deinen Weg kreuzt, dass du einfach auch sagst, ey, fickt's euch.
No way. Ich habe ein gesünderes Leben, wenn ich da einfach das verlasse.
Ja.
Diese Parallelwelt, wo jeder einfach ungefiltert seine Gelüste und Meinungen auf mich losballern kann.
Ja. Das ist ja generell, das Internet ist einfach ein Moloch an Kommentarspalten sind das Tor zur Hölle.
Mhm.
In den meisten Fällen, also mir wird egal, ob ich jetzt unter der Tagesschau oder bei YouTube oder so, Kommentarspalten sind wirklich, ich weiß gar nicht, wo dieser ganze Hass herkommt, auch bei Themen, wo ich mir denke, hä?
Ja, voll, das ist völlig.
Also so ganz unaufgeregt, Musik. Das ist ein Lied. Eine junge Frau spielt Gitarre. Wenn's mir nicht gefällt, bin ich der Typ, ich klick's einfach weg.
Ja. Das ist ja das nächste Phänomen, dass den Leuten, denen es gefällt, die schreiben ja erstens mal nichts rein.
Ja, die klicken vielleicht auf Like.
Ja, genau, klicken auf Like. Oder dann gibt's ein paar so sehr positive Menschen, die dann coole Kommentare ablassen. Das finde ich ja immer ganz grandios, dass es das auch Leute gibt, die, wenn es für was brennen, das auch noch in der Kommentarspalte dann verewigen. Das finde ich super. Ja, danke an euch, dass es euch gibt. Aber es gibt halt einfach nur mehr Hater. Es ist ja wirklich so. Gibt ja wirklich immer mehr Leute, die was Negatives zum Sagen haben. Und das ist ja jetzt nicht nur in der Musik, sondern generell.
Ja.
Also die da irgendwie ihren persönlichen Frust ablassen müssen.
Die schreien am lautesten und schreien am lautesten.
Ja, genau. So ist es.
Aber auch das pusht den Algorithmus. Also ich sage einmal nur so, mir ist das zwar wurscht, aber ich kenne das schon von vielen Bands, die sagen auch oft so, ja, danke an die Hater, weil ihr so fleißig eure Dreckskommentare ablasst. Unter unseren Videos gehen die regelmäßig viral.
Ja, zumindest hat's da dann was Gutes.
Aber
ja,
das wäre mir auch wurscht. Ich habe ein halbwegs virales Video versehentlich mal gemacht und da bin ich total erschrocken, weil mein Instagram-Kanal ist eigentlich sehr gut aussortiert. Und alles, was irgendwie negativ ist, also irgendwelche Hundesöhne, blockiere ich sofort weg. Also alles, was unter die Gürtellinie geht, passiert aber ganz selten.
Mhm.
Also eigentlich habe ich nie irgendwie Probleme mit schlechten Kommentaren, außer bei dem Video. Da ging's ab drunter.
Mhm.
Und ich habe überhaupt nicht gewusst, wie mir geschieht, weil das war einfach nur ein weiteres blödes, unbedachtes Gaudi-Video, wo ich auf den Berg gehe und so Gaudi-Sachen sag wie... Die Bergschuhe hat mein Papa gezahlt. Keine Ahnung. Also wirklich, wo ich sage, wer kann sich darüber aufregen?
Irgendwie
aber das
aufregen.
Geht.
Oh, Wahnsinn.
Und da habe ich das erste Mal gemerkt, wie das ist, wenn du wirklich viele Leute hast, die dir ihre Aufmerksamkeit zuwenden, wird sofort negativ.
Mhm.
Wird sofort unter der Gürtel.
Ja, weil es dann auch immer anonymer ist.
Genau.
Ne? Weil dann der eine Hate-Kommentar, wenn das jetzt quasi nur so ein kleiner Post ist, der nicht viral geht, der sticht natürlich sofort raus. Aber je mehr Hate-Kommentare daherkommen, desto mehr fühlen sich andere Hater dazu berufen, einen eigenen Selbst dazu zu gehen.
Und so auf Instagram, die meisten Follower, die kennt man oder kann die zuordnen. Es ist halt irgendwie immer in dieser Musikbubble und dann weiß man, ach, das ist der, selbst wenn man vielleicht noch nicht getroffen hat in echt oder so, aber man, und da passiert das nicht.
Ja.
Aber wenn es dann plötzlich, wie du sagst, in die große, weite Zahl der Anonymität sich hochspiralisiert im Algorithmus, dann fühlt sich ja plötzlich jeder berufen, da seinen Seelenmüll drunter abzulassen.
Mhm.
Und da ist man auch irgendwie so, also man ist ja dann so entmenschlicht, weil das finde ich dann so geil, weil die posten es dann einfach ja drunter und ich bin ja der Mensch, um den es da geht. Und ich lese das dann. Und das ist so weird, weil das, glaube ich, bei den Leuten so weg ist, dass da ein Mensch dahinter steckt, der das sehen kann.
Ja.
Und
voll.
Wenn ich mir diese Dynamik bei allem, was du rausgibst, vorstelle, bei jedem Video, das du postest, geht drunter dieser Wahnsinn los.
Hm. Ja, natürlich macht das was mit dir.
Ja, das macht was mit dir. Und wie gesagt, also mit 19 hätte das mit mir sehr viel gemacht.
Mhm.
So Hasskommentare, auch wenn wir inzwischen alle wissen, ja, Internet, alle hassen, darf man sich nicht drauf. So Heiztags ist mir das wurscht, aber vor 15 Jahren wäre das für mich, glaube ich, ganz, ganz schwer gewesen. Und ich glaube, das hätte auch wirklich was mit meiner Psyche gemacht.
Mhm.
Und ich kann mir auch vorstellen, dass sowas auch zusätzlich zu dem Mittelfinger, den man rausgibt, schon auch ein Selbstschutz ist.
Absolut.
Wenn man merkt, boah, das zieht mich runter.
Ja. Ja, absolut.
Von daher, Grace Bowers, wir verstehen dich. Lass die nicht vor die Kasperlköpfe in ihren geilen Reaction-Videos ärgern.
Mhm.
Und wir sind auf jeden Fall gespannt drauf, was sie als nächstes so treibt. Da werden wir jetzt auf jeden Fall ein Auge drauf haben. Cora, wir folgen jetzt schon bei Instagram.
Genau.
Für die Updates.
Ja.
Und wenn ihr lieben Schneerosen da draußen, eine Meinung habt, die ihr respektvoll formulieren könnt, aber davon gehen wir aus, weil das hat bisher eigentlich immer geklappt.
Mhm.
Gell, wir hatten noch nie, hatten wir schon mal.
Wir haben nur Liebe.
Ja, selbst wenn es Kritik ist. Selbst wenn es Kritik ist die einfach
ist ja auch
anständig formuliert.
Genau.
Also wie seht ihr das? Könnt ihr verstehen, dass Grace Bowers diesen Schritt gegangen ist? Findet ihr es überzogen? Sagt uns doch da gerne Bescheid in den Kommentaren oder in den Direct Messages oder ihr schickt einen Brief oder ein Rauchzeichen.
Oder Brieftaube.
Oder Brieftaube, aber nur wenn ihr sie gut versorgt. Wir haben auch noch eine E-Mail-Adresse, hey. Die könnte ich auch sagen.
Sag's mal.
Unsere E-Mail-Adresse ist schneeweißundrosenrot.podcast@gmail.com. Also keine Leerzeichen und irgendwas dazwischen. schneeweißundrosenrot.podcast@gmail.com. Schneeweiß mit 2 S, weil wir international unterwegs sind. Ihr wisst es ja.
Genau.
Ja, nach deiner Südamerika-Tour hast du jetzt auch ein paar neue Follower dazu gewonnen, glaube ich.
Ja.
Ein paar haben
sich
natürlich schon geweint, dass dein Podcast nicht auf Englisch ist. Ich habe ihnen dann
die
eine Folge empfohlen, die man auf Englisch gemacht hat. Hört sich die 30 Mal an.
Vielleicht kommt ja in der Zukunft mal wieder ein englisches Interview oder so. Kann ich mir durchaus vorstellen, Aber mit unser bayerisches Pläuschen, unser zweiwöchentliches schon immer sehr gut.
Ja, mir muss auch. Ich sagen. Tut uns leid. Tut uns leid, ihr lieben Follower da draußen. Aber das wird so bleiben.
Ja.
Großteils.
Ja. Ja. Genau. Ja, ihr lieben Schneerosen, das war jetzt mal ein bisschen andere Folge, wo wir beide gewusst haben, um wen es geht. Da haben wir mal einfach mal ein bisschen das Ganze diskutiert. Ich denke, nächstes Mal geht's wieder ganz normal weiter. Da stellt eine von unser Thema vor und die andere darf sie zurücklehnen und entspannen und sich das anhören und ihren Senf dazu geben. Genau, so geht's jetzt bei uns weiter. Und ansonsten wünschen wir euch eine wunderbare Zeit, einen tollen Sommer. Bis in 2 Wochen dann wieder.
Bis in 2 Wochen am Dienstag. Wir freuen uns auf euch. Servus.
Servus.